Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Historikerin Hedwig Richter, Professorin an der Universität der Bundeswehr München. Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Wir nehmen uns gemeinsam vor, was an diesem Freitag zu besprechen ist zwischen Mega-Lockdown und CDU-Vorsitz und Lady Gaga.
How say can you see by the dawn's early light?
Lady Gaga wird die Nationalhymne singen bei der Amtseinführung von Joe Biden. Frau Richter, das haben Sie gleich auf Twitter retweetet, nachdem es bekannt wurde. Warum? Aus großer innerer Freude?
Ja, muss ich sagen. Also die steht doch sehr für einen Aufbruch für Diversität, dass jetzt in den USA was Neues anfängt. Also das ist meine ganz große Hoffnung.
Okay. Ansonsten geht Ihnen ja der amerikanische Patriotismus ein bisschen auf die Nerven. Das konnte ich zumindest heute im Gastbeitrag in der Süddeutschen lesen. Auch darüber werden wir sprechen heute. Frau Richter, ich freue mich auf diese Stunde. Freue mich auch, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Und auf geht's. Mega-Lockdown, das ist der Begriff der Stunde, ausgelöst durch die Warnungen und Mahnungen des Robert-Koch-Institutes. Wir bräuchten noch mehr Reduzierung der Kontakte. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten kommen früher als geplant schon nächste Woche zusammen. Auch das haben wir gerade erfahren. Das wollte die Kanzlerin, konnte sich damit durchsetzen und sie will dann sprechen darüber, wie die Corona-Schutzmaßnahmen noch verschärft werden könnten. Die Historikerin Hedwig Richter ist mein Gast heute. Ich vermute, so wie es auch gerade der Bundespräsident laut gefordert hat, im Homeoffice.
Genau. Und da kann ich dem Bundespräsidenten nur zustimmen. Mhm. Ich denke, dass man das tatsächlich auch noch weiter ausdehnen sollte und da, wo es irgendwie geht, auch machen sollte.
Über dieses da, wo es irgendwie geht, darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen und diskutieren. Aber auch noch Corona-konform im Nachbarstudio meine Kollegin Ramona Westhof begrüßen. Hallo.
Hallo.
Die nämlich mal geschaut hat, wenn wir jetzt dieses Stichwort Mega-Lockdown aufnehmen, welche Erfahrungen andere Länder gemacht haben, die schon radikalere Maßnahmen an den Tag gelegt haben.
Ja, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht und Vorzeigebeispiel in Europa ist immer wieder Irland, das jetzt gerade den Lockdown wieder einführen musste, kann man so sagen. Da waren die Zahlen im Dezember mit Lockdown noch sehr, sehr niedrig und jetzt liegt die 7-Tage-Inzidenzzeit teilweise wieder bei über 900. Als Grund hierfür wird unter anderem eine von den neuen Mutationen vermutet, aber eben auch zu frühe Lockerungen. Anfang Dezember haben Geschäfte wieder aufgemacht, Museen, Kinos und so weiter. Ende Dezember gab es dann noch Lockerungen für die Kontaktbeschränkungen. Und seit dem 1.1. ist Irland eben wieder im strengen Lockdown und ganz langsam sinkt auch der R-Wert. Da gibt es jetzt so, es gibt zum Beispiel eine Liste mit Arbeit, für die man noch vor die Tür darf. Da steht dann zum Beispiel, Bauarbeiten werden ausgesetzt, außer für sozialen Wohnungsbau, Krankenhäuser. Es gibt eine ganze Liste, was da draufsteht. Der ÖPNV fährt nur noch mit 25% Kapazität, in der Rush-Hour nur für systemrelevante Berufe. Es gibt einen 5-Kilometer-Radius, in dem man sich bewegen darf. Auch hier gibt es eine Liste mit Ausnahmen. Es gibt keine Gottesdienste, keine Besuche von anderen Haushalten. Mhm. Und ich hab noch zwei Beispiele, die jetzt aktuell den Lockdown verschärft haben.
Ja, gerne kurz, ja.
Der Libanon zum Beispiel, der hat seit gestern eine komplette Ausgangssperre für 11 Tage. Da darfst du noch nicht mal mit zum Einkaufen raus. Lebensmittel muss man sich da liefern lassen. Hintergrund ist hier, die Krankenhäuser sind komplett überlastet. Es gibt Berichte, dass Covid-Patientinnen da draußen auf dem Parkplatz in ihrem Auto behandelt werden mussten. Und auch Israel ist noch ein ganz interessantes Beispiel, weil da ja so stark geimpft wird jetzt. Da gibt es jetzt wieder einen harten Lockdown und schon 20% der Bevölkerung soll geimpft sein. Trotzdem sind auch hier die Zahlen riesig, 9000 Neuinfektionen zum Teil am Tag. Da gibt es jetzt einen härteren Lockdown, 1 Kilometer Umkreis, die meisten Geschäfte sind geschlossen, du darfst niemand anderen besuchen. Und auch das könnte nochmal verlängert werden, wenn die Zahlen nicht sinken.
Okay, das sind, Frau Richter, Vorboten dessen, was dann auch hier diskutiert werden könnte. Ich finde ja bei all diesen Maßnahmen interessant, ich sage es jetzt immer neutral, interessant, dass es da immer erstmal eine Richtung gibt, immer strenger.
Ja, das ist ja auch naheliegend, wenn die Zahlen nicht wirklich runtergehen, dann wird das einfach gefordert. Und interessant ist ja auch jetzt diese Forderung mit dem Zero-Corona und einem totalen Lockdown.
Mhm. Wenn man das mal wirklich durchdenkt, wir haben ja im Moment wir hatten bisher ein Paradigma, wir wollen gerne die Infektionszahlen runterkriegen durch Kontaktreduzierung. Gleichzeitig soll aber eigentlich das Leben, vor allem das Wirtschaftsleben, so normal wie möglich weitergehen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir müssten mal sehr offen und ehrlich darüber sprechen, was vielleicht gerade nicht mehr geht. Dass man auch mal sagt, wir packen das nicht, wir können nicht Autos weiterbauen, alle Bürodienstleistungen weiter anbieten, nebenbei die Kinder zu Hause unterrichten. Ich habe so den Eindruck, vielleicht ist es mal Zeit für einen Pauseknopf.
Also das finde ich auch total interessant und mir wurde das auch erst in letzter Zeit richtig klar, dass wir das wirklich aus der Corona-Krise lernen können, dass wir mit Einschränkungen zurechtkommen. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass wir strenge Maßregeln machen, wo wir sie nicht brauchen. Aber die Menschen, wenn man denen plausibel macht, warum was notwendig ist, die akzeptieren das ja. Also dass die grundsätzlich klagen über die Maßnahmen, das ist ja wirklich eine Minderheit. Und die Bevölkerung ist bereit, mit harschen Maßnahmen zu leben, wenn es sein muss. Und warum sollten wir hier nicht was für die Klimakrise lernen?
Nämlich was?
Also das, manche ziehen daraus ja die Lehre, der Kapitalismus hat versagt, wir sollten ihn abschaffen oder etwas milder ausgedrückt, es gibt ein großes Problem mit der sozialen Marktwirtschaft und ich würde aber sagen, gerade wenn ich als Historikerin in die Geschichte schaue, dass sich dadurch immer wieder gezeigt hat, dass der Kapitalismus tatsächlich gezähmt werden kann. Also das stimmt einfach nicht, was Neoliberale sagen oder auch was ganz links außen gesagt wird, dass die Alternative ist, entweder entfesselter Kapitalismus, totale Freiheit oder möglichst große Freiheit oder eben die Abschaffung des Kapitalismus. Mhm. Sondern die Geschichte des Kapitalismus ist immer sehr stark auch die Geschichte seiner Einschränkungen.
Ja, das heißt also diese Ideen, die wir eigentlich dringend bräuchten mit Blick auf den Klimawandel, weniger Wachstum wagen oder auch Wirtschaft mit weniger Wachstum denken. Das wäre jetzt eigentlich ein Moment, wo man das schon mal exerzieren könnte.
Ja, also wir sollten nie vergessen, denke ich, dass die Demokratien sehr, sehr stark auf Wohlstand beruhen. Also das ist, deswegen würde ich auch immer vorsichtig sein mit schnellen antikapitalistischen Parolen. Unser Bildungssystem, die Zufriedenheit, der Schutz des Körpers, dass wir genug Nahrung haben, Kleidung, all diese Dinge, die wir manchmal auch in der Wohlstandsgesellschaft vergessen, dass sie nicht selbstverständlich sind. All das beruht darauf, dass wir sehr, sehr reiche Länder sind. Alte, liberale, stabile Demokratien gehören nicht zufälligerweise zu den reichsten Ländern auf dieser Welt. Aber eben, wir brauchen sozusagen eine starke Marktwirtschaft, aber sie kann eben auch mit Regulierungen arbeiten. Und das haben wir kommen da vielleicht noch drauf zu sprechen, im Kaiserreich sehr gesehen, wo eben der Kapitalismus wirklich anfängt, sich auszubreiten, eine unwahrscheinliche Dynamik entwickelt. Und in der Zeit fängt man schon an, den einzuschränken. Gesetzlich werden Arbeitszeitbeschränkungen durchgeführt. Oder wir haben im Ende des 20. Jahrhunderts gesehen, etwas wie der Katalysator wird eingeführt. Die Autoindustrie hat behauptet, das sei eigentlich nicht zu verkraften. Und sie hat es sehr gut verkraftet. Und es hat sogar letzten Endes der deutschen Autoindustrie auch genutzt, diese Einschränkungen.
Der Blick auf die Themen dieses Tages mit der Historikerin Hedwig Richter. Nachrichten aus Washington zählen dazu. Joe Biden, der künftige US-Präsident, will 1,9 Billionen Dollar, also 1.900 Milliarden Dollar in die Hand nehmen, um US-Bürgerinnen und Bürgern in der Krise zu helfen. In 5 Tagen beginnt sein Mandat und wenn man die Bilder sieht aus Washington D.C. derzeit, wie sich die Stadt vorbereitet auf mögliche neue Gewalt, der kann den Eindruck kriegen, Frau Richter, da wird eine Festung gebaut und es entstehen da in gewisser Weise genau die Bilder, die Joe Biden und die Demokraten eigentlich verhindern wollten, dass nämlich die demokratische Mehrheitsentscheidung nur unter Polizeischutz durchgesetzt werden kann.
Ja, das ist wirklich unwahrscheinlich tragisch. Und gestern kam auch in der New York Times ein Kommentar, wie tragisch das ist, dass das Volk eigentlich gar nicht mehr ins Kapitol kann. Also das ist ja schon eine längere Entwicklung durch diese notwendigen Schutzmaßnahmen. Aber das ist jetzt natürlich die einzig vernünftige Reaktion, die man darauf machen kann.
Mhm. Frau Richter, ich habe schon angesprochen, Sie haben heute einen Gastkommentar in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Die amerikanische Katastrophe ist der überschrieben. Worin besteht die aus Ihrer Sicht?
Also ich denke, dass ein großes Problem in den USA ist, dass die so einen vollkommen überbordenden Nationalismus haben. Und natürlich muss man immer differenzieren. Es gibt ganz, ganz kritische Stimmen in den USA selbst, vor allem von linker Seite, die das ganz genau analysieren und sehen. Aber ich bin doch immer wieder erstaunt, wie bis weit in intellektuelle und linke Kreise hinein solche Sprüche kommen, we are the greatest nation oder bei uns wurde doch die Gewaltenteilung erfunden oder wir sind doch eigentlich wirklich das große Vorbild der Welt für Demokratie. Und ich glaube, dass da eben ein Nationalismus dahinter steckt, der erinnert mich sehr an die Zeit um 1900, als die Welt auch in diesem Nationalismus erstrahlte und jedes Volk der Überzeugung war, dass es das Größte und das Auserwählte ist. Und ja, ich denke, in Europa hat man nicht zuletzt aufgrund der zwei Weltkriege und in Deutschland sowieso aufgrund des Zivilisationsbruchs, des Holocaust gelernt, dass es wichtig ist, sich selbst zu relativieren.
Sie würden jetzt aber nicht so weit gehen wie Heiko Maas, der Außenminister, der Anfang der Woche den Amerikanern einen Marshallplan für die Demokratie angeboten hat. Also so nach dem Motto, einem deutschen guten Demokratiewesen können dann auch die Amerikaner genesen.
Also das ist, Daniel Ziblatt hat, ein Kollege, der hier am Wissenschaftszentrum Berlin ist, hat gesagt, wichtig für Demokratien ist, dass sie voneinander lernen. Also ganz prinzipiell, das geht nicht darum, dass die Amerikaner von Deutschland lernen, sondern dass wir wirklich gemeinsam auch als liberale Demokratien, und deswegen ist ja auch so wichtig, dass Biden drankommt und dass diese Herrschaft von Trump aufhört, dass wir gemeinsam in der Welt stehen und zeigen, was Demokratien können. Und dazu gehört eben auch, dass wir voneinander lernen.
Ich habe ja vorhin, nachdem ich Ihren Tweet gesehen hatte zu Lady Gaga, habe ich mir dann Lady Gaga angeschaut, als sie das letzte Mal vor großer Bühne die Nationalhymne eingespielt hat beim Super Bowl. Und das war auch der Auszug, den wir am Anfang der Sendung gehört haben. Und ich muss sagen, weit, weit fernab von der Begeisterung für diesen Sport und eigentlich auch weit fernab von der amerikanischen Staatsbürgerschaft. Es hat schon was Ergreifendes, dass diese Nation es schafft, aus diesem Stolz heraus ja wirklich auch Energien zu entwickeln. Und für mich war das auch immer das Faszinierende und ist es nach wie vor das Faszinierende an der amerikanischen Demokratie, auch dass sie so viel Emotion, Pathos, in gewisser Weise auch Irrationalität zulässt und damit in gewisser Weise sehr viel näher an den Menschen ist, wie sie wirklich sind und nicht, wie sie sein sollen.
Also das finde ich auch und das habe ich eigentlich bisher bis Trump auch viel, viel stärker gesehen. Das hat wirklich so was Kindliches. Also wer von sich sagt, ich bin der Größte, das ist einfach nicht erwachsen. Und aus dieser Kindlichkeit kommt eben auch eine gewisse Kraft. Also diese Naivität gibt Kraft und wenn ich glaube, ich bin die beste Demokratie, dann ist das natürlich auch ein Ansporn, gut zu sein. Aber wir sehen eben jetzt doch diese problematischen Seiten davon und dass dieses Selbstverständnis im Superlativ wahrscheinlich für das 21. Jahrhundert nicht die richtige Grundhaltung ist.
Die Frage ist natürlich, Frau Richter, was bleibt dann von den Vereinigten Staaten von Amerika, wenn nicht dieses vereinigende Band da ist, so sehr an sich selbst, an die Möglichkeit des amerikanischen Traums, an die an dieser Hybris in gewisser Weise da die glücklichste und gesegnetste Nation der Welt zu sein, wenn das nicht mehr da ist?
Na, Amerika steht ja auch, würde ich sagen, wenn wir zum Beispiel Hollywood anschauen, das steht ja auch dafür für Selbstironie und das kann ja durchaus auch sein, oder Demokratie überhaupt steht ja auch dafür für Selbstkritik und ich finde, dass das immer wieder aufgeleuchtet hat. Um 1900 zum Beispiel war eine große Reformzeit auch in den USA. Da waren sie in der Lage, das zu korrigieren. Und ich glaube, dass man das mit aufnehmen kann in ein Selbstbewusstsein, dass man auch selbstkritisch ist. Wir sehen das ja auch bei manchen europäischen Nachbarn, dass die, also in Frankreich ist ja der Nationalismus auch sehr, sehr stark. Aber es geht doch einher mit einem, mit der Fähigkeit, sich in die internationale Gemeinschaft der Demokratien einzubetten. Ich glaube nicht, dass ich das widersprechen muss.
Hedwig Richter ist mein Gast, Historikerin an der Universität der Bundeswehr in München, Autorin des Geschichtsbestsellers Demokratie, eine deutsche Affäre. Frau Richter, wir schauen aus gegebenem Anlass auf eine Phase, da lief es noch nicht so gut, würde ich sagen, zwischen den Deutschen und der Demokratie. Im Kaiserreich, im Zweiten Deutschen Reich, am Montag vor 150 Jahren wurde es gegründet, im Spiegelsaal von Versailles durch die Proklamation des Kaisers. Ich spiele uns mal eine Charakterisierung dieses Deutschen Reiches durch den Bundespräsidenten ein, die ich ganz eindrücklich fand.
Die deutsche Antwort auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Quintessenz der westlichen Demokratie lautete, verkürzt gesagt, Ordnung, Zucht und Innerlichkeit. So hat Heinrich August Winkler es auf den Punkt gebracht. Für Wilhelm II. War das Parlament das Reichsaffenhaus. Diese Ablehnung der Demokratie als fremd und undeutsch hat sich als fatal erwiesen. Es ist keine Geschichtsvergessenheit, wenn die Deutschen mit dem Erbe des Kaiserreichs hadern und hadern müssen.
Das sagt der Bundespräsident. Das hat er gesagt am Mittwoch bei einer Gedenkveranstaltung. Wie sehr hadern Sie, Frau Richter?
Also man kann sich der Geschichte natürlich moralisch nähern und dann werden wir spätestens, wenn wir zurückgehen, bei den 1950er Jahren vollkommen entsetzt sein und empört sein, dass Frauen keine Rechte hatten. Und wir sind völlig zu Recht empört. Aber man kann auch versuchen, als Historikerin würde ich mich darum bemühen, die Geschichte zu verstehen, soweit es irgendwie möglich ist. Und da würde ich mich dem Kaiserreich doch so nähern, dass ich einerseits sagen würde, wir kommen nicht weiter, wenn wir das exotisieren. Das hat ja die Forschung ungefähr 10, 20 Jahre lang gemacht, in den 70ern bis in die 80er Jahre. Dann wurde das doch als sehr problematisch gesehen, dass man es vollkommen aus dem internationalen Zusammenhang herausnimmt und eben zum Beispiel bedauert, dass es keine Demokratie war. Natürlich ist das traurig, das wäre schöner gewesen, aber das war einfach nicht die Norm der Zeit. Das Kaiserreich, das übrigens nicht am 18. Januar begann, sondern am 1. Januar 1871, begann mit der Verfassung. Und das war die damals übliche Form, das war eine konstitutionelle Monarchie.
Okay, da habe ich gerade schon was gelernt bei Ihnen.
Ja, ich denke, die Exotisierung bringt dann zwei große Probleme mit sich. Zum einen das, was als typisch deutsch behandelt wird in dieser Erzählung, in dieser Exotisierung, nämlich Rassismus, Militarismus, Antisemitismus, von denen das Kaiserreich sehr, sehr stark geprägt war. Das stellt niemand in Frage, eben auch eine sehr starke Orientierung auf Autorität hin. Wer das als deutsches Phänomen sieht, der verharmlost das als brutales internationales Phänomen. Mhm. Rassismus war kein deutsches Phänomen in den USA, erreichte in dieser Zeit das Lynching den Höhepunkt.
Aber gleichzeitig, also der Versuch, es eben nicht zu verharmlosen und sich zu fragen, was ist eigentlich in dieser deutschen Geschichte schiefgelaufen, war ja ganz häufig die Motivation. Es gab ganz häufig den Begriff eben auch des deutschen Sonderweges, wo man gemerkt hat, irgendwas muss da passiert sein, dass es in diese unglaubliche Katastrophe des Dritten Reiches münden konnte.
Ja, also ich finde auch, dass es total wichtig war, dass die Geschichtsschreibung angefangen hat, das Reich eben kritisch zu sehen, das Kaiserreich, und dass man eben den Sonderweg, der ja früher ein positiver gewesen ist, die tolle deutsche Geschichte, wo dann irgendwie völlig unvorhergesehen sozusagen der Nationalsozialismus eingebrochen ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns Geschichte kritisch nähern, aber auch das ist absolut Common Sense, da erzählt jetzt niemand was Neues, da würde niemand was anderes behaupten. Mhm. Aber wir haben eben durch diese Exotisierung nicht nur das Problem, dass das international sozusagen verharmlosen die problematischen Zeiten, sondern auch, dass wir ganz, ganz viel ausblenden. Denn das Interessante an dieser Zeit ist, dass es das einerseits, also das, was Steinmeier gezeigt hat, gibt, das bestreitet niemand, diese dunklen Zeiten, aber es war eben auch sehr, sehr stark eine Zeit des Aufbruchs. Und zwar des internationalen Aufbruchs. Das ist wahnsinnig interessant. Das ist die Zeit der Massenmobilisierung, die Zeit der Massenpolitisierung und auch die Zeit, in der die Geschlechterordnung, die bisher Jahrhunderte, Jahrtausende lang in allen Varianten gegolten hat, die Frau als minderwertig, in der die wirklich angegriffen wird und in Frage gestellt wird.
Die Zeit des Aufbruchs, keine Frage. Da gibt es bestimmt vieles, was man finden kann. Aber wenn man mal auf die Eliten schaut, die politischen Eliten, die Funktionseliten, auch zum Beispiel in der Öffentlichkeit, in der Wirtschaft, da gibt es ja doch einige, die sagen, da sind diese Verbindungslinien, da ist dieses Autoritäre, das, was eben alles andere als fortschrittlich war, sondern ein Fortschrittsblocker. Und etwas, das dann eben auf den zarten Versuchen der Weimarer Republik eben Teil eben des Sargnagels war für diese Demokratie.
Also ganz bestimmt gab es ja problematische Eliten, wobei an diesem Zitat von Steinmeier ist ganz typisch, dass Wilhelm II. Dargestellt wird, als ob das die alles prägende und einsam die Lufthoheit beherrschende Figur gewesen sei. Da wird zum Beispiel völlig ausgeblendet, dass der zum Gespött wurde. Dass für Intellektuelle war das ein beliebtes Thema des Spottes. Man muss mal bei Max Weber zwischen den Zeilen lesen, aber auch ganz offen, das war ganz klar, dass der nicht das hellste Licht unter dem Himmel war.
Aber oder doch, Wilhelm aber doch immerhin bis zum Ende der Kaiser, ja.
Ja, genau. Also er hat Affenhaus im Parlament gesagt, das Reichstagsgebäude hat er gehasst, das war bekannt. Aber das hat überhaupt nicht die Gesellschaft daran gehindert, die Entwicklung daran gehindert, dass das zur entscheidenden Institution im Reich wurde. Der Reichstag war nachher die Institution, man hat über die Reden geredet. Das Gebäude wurde gebaut, trotz des Hasses des Kaisers. Also das ist wirklich ein Missverständnis zu glauben, das sei eine monolithische Gesellschaft gewesen. Und wenn der Kaiser Affenhaus gesagt hat, dann wurde dieser Begriff zum Spott darüber, wie blöd eigentlich dieser Kaiser gewesen ist.
Heute, am 15. Januar 2021, beginnt das große Finale einer langen Tour auf der Suche nach einem neuen CDU-Chef. Heute beginnt der digitale Parteitag. Morgen um diese Zeit werden wir dann schon wissen, wer der 3S geworden ist. Friedrich Merz, der frühere Fraktionschef Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet oder der Außenpolitiker Norbert Röttgen. Wir sprechen darüber weiter mit der Historikerin Hedwig Richter und zugeschaltet ist Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Stefan Detjen, normalerweise wären Sie jetzt wahrscheinlich schon im beginnenden Trubel einer Parteitagshalle mit tausenden Menschen um sich herum. Das wird dieses Mal sehr anders.
Ja, in der Tat, wirklich völlig schräge Situation. Das ist ja doch was sehr Spannendes, auch Schönes für uns, immer so Parteitage, weil man da wirklich Demokratie auf so eine besonders greifbare Art und Weise erleben kann. Dieses Mal alles anders. Im Augenblick sitze ich noch im Homeoffice. Heute Abend rücke ich dann mit den Kolleginnen und Kollegen, die die Berichterstattung für unsere Programme machen, bei uns im Hauptstadtstudio an. Und wir schauen uns das, so wie auch die 1001 Delegierten der CDU, alle auf dem Bildschirm an.
Hedwig Richter, Sie haben sich vor allem historisch der Demokratie gewidmet in Ihrer Arbeit. Aber natürlich sind Sie ja auch als Bürgerin dieses Landes demokratisch selbst involviert. Das ist schon etwas, was Demokratie auch verändert, oder? Wenn die große Arena weg ist und das auf einmal in dem Fall jetzt wirklich nur im Digitalen stattfinden kann?
Ja, das finde ich auch unwahrscheinlich interessant. Wobei ich vor allem erstaunt darüber bin, dass es doch funktioniert. Also ich fand auch tatsächlich, das war ja schon beim letzten Termin klar, dass der neue Termin wieder digital sein muss. Und natürlich wird das funktionieren. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, dass da eine Abstimmung dann stattfinden kann. Und das ist doch bemerkenswert, dass man das so gut hinbekommt.
Mhm. Stefan Detjen, vielleicht kurz dazu, wie man es hinbekommen will. Heute wird erstmal vor allem gesprochen und morgen wird gewählt.
Ja, zeitlich ist das so, das beginnt heute um 18 Uhr bei der CDU immer mit einer ökumenischen Andacht, dieses Mal natürlich auch digital. Und dann wird Annegret Kramp-Karrenbauer verabschiedet, die ja jetzt doch noch mal ein Stück länger im Amt geblieben ist, als sie das vor einem knappen Jahr, als sie den Rückzug vom Parteivorsitz ankündigte, gedacht hat. Etwas mehr als 2 Jahre werden es jetzt gewesen sein. Sie wird verabschiedet, es gibt dann Grußworte heute Abend, aber das Eigentliche, der Wahlakt findet dann morgen statt, ab 9.30 Uhr. Sie haben es gesagt, ab 11 Uhr etwa wird dann diese digitale Wahl stattfinden. 2 Wahlgänge muss man ja rechnen, dass es die geben wird. Und wenn das dann alles so klappt, auch technisch so klappt, das ist ja wahnsinnig aufwendig auch, dann, Sie haben es am Anfang gesagt, Herr Frenzel, ab 12 so ungefähr das Ergebnis.
Und in dem Verfahren, dass zwischen den dreien also es könnte sein, dass da schon jemand direkt über 50% hat, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Stichwahl kommt, ist ja wohl relativ groß. Gibt es denn in dieser Blackbox jetzt irgendwelche Wetten, die man machen kann?
Klar, wir können ja hier eine machen in der Runde. Also ich habe eigentlich jetzt, ja,
bitte,
Frau Richter,
bitte.
Was meinen Sie?
Ja, ich lehne mich hier nicht aus dem Fenster, aber ich habe da noch eine Frage zur Wahltechnik.
Frau Richter, dann dürfen Sie noch kurz
so
in sich
Sie
gehen.
Elegant ja. Drumherum um
ja, genau. Also aber mich würde einfach interessieren.
Ich gebe auch noch einen Tipp ab. Ich sage es mal als Cliffhanger für die Hörerinnen und Hörer. Ich sage noch was. Aber was war die technische Frage noch?
Genau, die technische Frage ist jetzt tatsächlich einfach, wie dann der Wahlakt stattfindet. Also wird es dann mit einem Klick gemacht von den Delegierten oder wie wird es gelöst?
Ja, die CDU hat ein Programm gekauft, angelegt, das natürlich auch hohen Sicherheitsanforderungen bestehen muss. Das geht ja dann bis zur Frage, können sich da Leute reinhacken? Gibt es da Hackerangriffe aus Russland, aus China? Das haben wir alles schon gesehen. Also Datensicherheit war ein großes Thema. Die CDU musste da auch viel Geld investieren. Das heißt, dass dieser Parteitag unter anderem wegen der hohen Programmieraufwendungen teurer ist als ein Präsenzparteitag. Und die haben in den letzten Tagen schon geübt. Die Delegierten haben so Probeabstimmungen gemacht. Die haben Formulare bekommen, so wie das jeder kennt, wenn man von der Bank einen neuen PIN für seine EC oder Kreditkarte bekommt mit so einem Rubbelfeld. Das mussten die dann abrubbeln und da hatten sie dann einen individuellen Code. Auch die Kanzlerin hat das brav gemacht. Und so ungefähr 800 Delegierte haben das jedenfalls schon mal getestet, damit die das morgen machen können. Und dann kriegen die einen elektronischen Wahlzettel. Da kann man dann einfach einen der drei Namen anklicken. Insofern, eins wird es wahrscheinlich wenig geben, ungültige Stimmen, denn man kann dann, muss dann tatsächlich diese drei Felder, eins von denen, anklicken.
Mhm, interessant. Okay, jetzt kommen wir zu dem spannenden Punkt. Also Sie können das Stefan Dietje natürlich erstmal sozusagen als politischer Beobachter beantworten, aber ich bin auch gerne gespannt auf Wetten.
Also ich würde sagen, und ich habe das ganze Jahr über immer gesagt, das ist vollkommen offen, was da rauskommt. Ende letzten Jahres haben wir es ja auch gesehen, dass da Norbert Röttgen in der Öffentlichkeit, der als Außenseiter gestartet ist, nochmal so einen Popularitätsschub hatte und viele gesagt haben, na, wer weiß, vielleicht wird sogar der Norbert Röttgen dann am Ende. Ich würde jetzt nach vielen Gesprächen mit Delegierten, mit Kennern der Partei sagen, ich würde darauf wetten, dass es Armin Laschet wird am Ende. Die Delegierten, das muss man ja immer wieder in Erinnerung rufen, gerade bei der CDU, die ticken anders als die breite Öffentlichkeit und auch anders als die Basis der Partei. Bei der Basis der Partei, das ist ganz bestimmt so, das ist in Umfragen gemessen worden, das hat man vor zwei Jahren auch, 2018 beim Wettkampf um die Nachfolge von Angela Merkel im Parteivorsitz in den Sälen damals sehr deutlich gespürt, da ist eine große Sympathie, sehr viele Hoffnungen richten sich da auf Friedrich Merz. Die Delegierten sind anders. Das sind Funktionsträger, das sind Landtags-, Bundestagsabgeordnete, Kreisvorsitzende der Partei, Bürgermeister, also Leute, die selber Wahlkampferfahrung auch haben. Und die schauen sehr genau und auch mit politischer Erfahrung drauf, wer hält so eine Partei zusammen, wer führt sie erfolgreich in einen Wahlkampf. Und der Friedrich Merz hat immer die Rechnung gemacht, damals 2018 in Hamburg hatte ich 48%, habe eine schlechte Rede gehalten. Da sieht man ja auch, wie wichtig dann so ein Parteitag vor Ort ist. Spielt eine Stimmung eine Rolle. Also Merz, schlechte Rede, mache ich jetzt ein bisschen besser und dann kriege ich schon die 2 Prozentpunkte, die ich noch brauche. Und dann bin ich's. Ich glaube, diese Rechnung wird nicht aufgehen, weil er sich doch auch selber für viele entzaubert hat in dieser Zeit mit vielen Provokationen, Ungeschicklichkeiten, dieser Inszenierung als einsamer Kämpfer gegen das Partei-Establishment. Das haben ihm gerade unter denen, die da wählen, viele übel genommen. Also von daher würde ich sagen, kommt er zwar in die Stichwahl, aber es würde mich wundern, wenn er sich durchsetzt. Aber natürlich gilt jetzt ein paar Stunden vorher nach wie vor. Das ist alles sozusagen aus der Erfahrung, aus der langjährigen Beobachtung dieser Partei, aus einer Kenntnis von Politik, von der wir glauben zu wissen, wie sie funktioniert, vorhergesagt. Aber wir wissen eben auch, die Zeiten sind so anders. Wir haben so viele Überraschungen erlebt. Und deshalb muss man heute auch sagen, auch bei der CDU, da ist alles möglich.
Morgen fällt die Entscheidung, wer der neue CDU-Chef wird. Wir haben jetzt schon von Stefan Dietjen gerade den Wetteinsatz auf Armin Laschet vernommen. Hedwig Richter, die Historikerin, die heute zu Gast ist bei uns, die ist jetzt dran. Frau Richter, Ihre Wette.
Ja, also ich liebe Wetten, weil man da vor allem auch das wetten kann, was sehr unwahrscheinlich ist. Und dann ist es umso schöner, wenn man gewinnt. Ich würde auf Röttgen wetten.
Aha, okay.
Nach einem zweiten Wahlgang natürlich.
Ja, das ist bei Wetten natürlich auch insofern gut, weil wenn es dann wird, dann gewinnen Sie auch richtig viel. Also wenn Sie das jetzt mit Geld hinterlegen sollten. Aber das machen wir natürlich nicht. Das wäre, glaube ich, illegales Glücksspiel hier im öffentlich-rechtlichen Radio. Was ich gerne aber sozusagen mit allem.
Na, Moment. Jetzt muss natürlich, der Moderator muss auch dabei sein. Corbinian Frenzel, auf geht's.
Na gut, also nicht nur, damit es jetzt sozusagen ausgewogen ist, aber ich glaube letztendlich, ich setze auf Friedrich Merz. Weil ich glaube, am Ende kommt doch noch mal dieses Bedürfnis durch, das im Dezember 2018 sich knapp nicht durchgesetzt hat. Zumal Friedrich Merz, glaube ich, auch so klug geworden ist in dieser Phase, in dieser neuen Phase, dass er eine Spur Polarisierung zurückgeschaltet hat, sich nicht mehr so sehr an Angela Merkel abarbeiten muss und deshalb möglicherweise da nicht mehr so viele Widerstände erfährt.
Super, dann haben wir es jetzt besiegelt und nach Corona dann die Flasche Wein im Studio 9.
Auf jeden Fall. Die Verabredung, die ist amtlich und hier offiziell über den Äther gesandt. Ich habe noch eine Frage an Sie beide, nämlich diese Frage, und das war ja auch eine Kritik, die auch immer wieder aufkam, mit Blick auf diese drei, die da jetzt zur Verfügung stehen, als mögliche neue CDU-Chefs. Ist das eigentlich sozusagen die beste Personalrekrutierung? Ist das das Beste, was die CDU aufzubieten hat. Frau Richter, ich frage Sie mal als, als Bürgerin auch einfach, ob Sie da das Gefühl haben, ah ja, interessantes Angebot.
Also das finde ich schon auf jeden Fall bemerkenswert und wir wissen inzwischen auch, dass es bemerkenswert ist nach allem, was wir in den USA erlebt haben. Alle drei sind jetzt irgendwie okay, da ist nicht ein ganz krasser Populist dabei, nicht ein Rechtsextremer. Und ich glaube, dass das eben mit diesem Verfahren zusammenhängt und dass dieses Verfahren sinnvoll ist, dass das eben nicht mit einer Basiswahl bestimmt wird, wer der Kandidat wird. Ich fand weder das Verfahren in der SPD überzeugend, muss ich sagen, noch finde ich es überzeugend, wie es in den USA abläuft. Das halte ich sogar für eine ziemliche Katastrophe. Sondern es ist einfach sinnvoll, dass die Parteien, die Parteispitze auch sich zusammensetzt und überlegt, wer passt da eigentlich gut dazu, wer ist wählbar. Und dieses, das ist ja eine Art von indirektem Wahlverfahren, ist eben auch deswegen sinnvoll, weil das immer schon ein Bollwerk gegen Populismus gewesen ist.
Stefan Dietjen, Sie haben das beobachtet über all die Monate. Es ist ja schon so ein bisschen Unmut gewachsen, auch im Laufe der Zeit. Das wurde immer wieder berichtet, dass man da vielleicht nicht alle auf dem Zettel hat, die man sich so wünscht.
Ja, da schaut man dann natürlich auf Spahn. Und natürlich ist er ein interessanter und evident talentierter Nachwuchspolitiker. Aber ich sehe das eigentlich genauso wie Hedwig Richter. Die CDU hat da verantwortungsbewusstes, interessantes Personal, auch interessante Alternativen. Und eines muss man ja sagen und auch nochmal hinzufügen, weil wir eben jetzt so viel Spaß hatten. Und das gehört ja auch dazu. Es ist ja schön, wenn Demokratie auch Spaß macht. Aber in diesen Zeiten ist das natürlich eine ungeheuer wichtige, relevante Entscheidung, die diese 1001 Delegierten da treffen in unserer Zeit. Da geht es nicht einfach um einen ganz normalen Führungswechsel in der Partei. Da geht es um eine Epochenzäsur in der CDU. Aber da geht es natürlich auch darum zu zeigen, dass sich dieses Modell von solchen Volksparteien mit ihrer hohen Integrationskraft, die dieses Land über Generationen mitstabilisiert haben, es geht um die Frage, ob das eine Zukunft hat. Und das muss diese CDU jetzt ganz besonders beweisen. Und ich glaube, niemand, der Interesse am Funktionieren dieser parlamentarischen Demokratie hat, kann sich wünschen, dass diese Partei, so wie viele andere Parteien, und ich schaue jetzt gar nicht nur nach Deutschland, sondern gerade auch auf christdemokratische Parteien in anderen europäischen Ländern, dass diese Partei in einen Strudel des Niedergangs gerät, dass sie zerfällt, dass sie an ihren inneren Spannungen zerbricht. Das wäre nicht gut für diese Demokratie. Und von daher, glaube ich, können wir mit Spannung, auch mit Freude an der Demokratie, aber auch im Wissen um die Bedeutung dieser Entscheidung auf das schauen, was da jetzt ab heute Abend und dann vor allen Dingen morgen in der CDU passiert.
Stefan Dietjen, Hedwig Richter war mein Gast, die Historikerin an der Universität der Bundeswehr in München. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, gerne.